ARD.
Ich finde nichts Schlimmeres als Sauna und FKK. Nackte Menschen sind ja per se nichts Schönes.
Ich bin voll oft verunsichert, aber ich bin auf der Bühne. Da ist es so, wie ich versuche, so eine Figur zu spielen, wo ich mir denke, die ist jetzt voll mutig, damit Leute mir nicht ansehen, dass ich total aufgeregt bin und so.
Ich habe auch so zwei Persönlichkeiten. Mhm. Sensibel und verletzlich. Aber sobald ich Boxhandschuhe anhab, werde ich wirklich zum Terrier.
Hattest du mal was mit einem Celebrity?
Nächste Frage.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Nico Stank
und
Regina Halmich.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir gehen wieder live. Am 10.04.2026 sind wir auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim zu hören und zu sehen. Freut euch auf die Reunion eines unserer liebsten Duos, Jan Ulrich und Tim Melzer. Der Vorverkauf startet jetzt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Neues Jahr, neues Duo. Im Januar steigen bei 1+1 zwei Personen in den Ring, die aus verschiedenen Welten kommen.
Sie hat das getan, was viele Menschen zuletzt vielleicht gerne mal gemacht hätten, Stefan Raab eine reinhauen. Bei ihr war das allerdings von Raab gewollt und natürlich absolut professionell, denn sie war Profi. Und das nahezu ungeschlagen. Gerade mal 2 von über 50 Profi-Boxkämpfen hat sie nicht für sich entschieden. Kein Wunder also, dass Stefan Raab 3 von 3 Mal gegen sie verloren hat. Das ehemalige Fliegengewicht glänzt aber nicht nur im Ring, sondern auch vom Playboy-Cover, als Kommentatorin oder in Interviews und Kursen mit ihrer motivierenden Art.
Und während sie also bis 2007 tatsächlich beruflich in den Ring gestiegen ist, steigt er mit sämtlichen Promis ins Bett und das vor Kameras. Aber alles halb so wild, denn dort zeichnet er seinen Podcast auf. Ein Quickie zwischen seinen Shows als Comedian und seinen Rollen als Schauspieler. Innerhalb kürzester Zeit schaffte er es während der Corona-Pandemie mit Videos auf Social Media zu einer gigantischen Reichweite, vielversprechenden Rollen und eigenen Formaten.
Bisher waren sie weder gemeinsam im Bett noch im Ring. Dafür sind sie jetzt einen Monat lang zusammen vorm 1+1 Mikro und lernen sich kennen. Ob sie nach den Gesprächen K.O. sind oder hochmotiviert in eine Freundschaft starten, finden diesen Monat Regina Halmich und Nico Stank heraus.
Lustig. Hallo.
Hallo.
Na?
Ja, ich wollte gerade sagen, also wir waren noch nie miteinander.
Nee, wir haben uns auch noch nie gesehen, glaube ich. Ne? Noch nie so.
Noch nie.
Ja.
Wir sind uns noch nie begegnet bei keinem Event,
nee,
bei keinem roten Teppich oder sonst was.
Bist du aber, wohnst du in Berlin gerade? Oder?
Ich wohne in Berlin.
Wie lange
bist du schon
hier?
Ich bin eine Karlsruherin, die in Berlin wohnt. Und zwar jetzt, ich habe bis 2007, also von 2002 bis 2007 habe ich in Berlin trainiert und irgendwie hat mich Berlin dann nicht mehr losgelassen. Ich habe es am Anfang gehasst und zum Schluss
krass, ne?
Geliebt.
Ja, ich bin jetzt auch seit 11 Jahren hier. Die Zeit vergeht auch.
Und du kommst aus dem
Ruhrgebiet? Aus dem Ruhrgebiet, aus Herne. Kennst du das?
Herne habe ich schon mal
das
gehört,
ist neben
aber ich war
Bochum
da noch
und
nie.
Dortmund. Und du hast Karlsruhe?
Ja, Karlsruhe. Beamtenstadt.
Ist das, würdest du zurückgehen nochmal, dass du denkst, du vermisst es manchmal oder gar nicht? Gar nicht.
Nein, also ich muss sagen, so sehr ich Karlsruhe liebe, also ich habe da wirklich einen tollen Teil meines Lebens verbracht. Ich wurde da entdeckt in einer Kampfsportschule, in einem Bulldog-Gym. Da begann meine Karriere und das verbinde ich alles damit. Und meine Eltern, meine Schwester, mhm. Tante, die leben auch noch dort. Ich bin regelmäßig zu Besuch.
Wie weit ist es von hier?
Das sind schon 680 Kilometer.
Oje.
Also ich fahre immer mit der Bahn. Und es ist immer schade, dass wir nicht immer zusammen sein können, aber Berlin ist einfach aufregender.
Ich mag das auch hier.
Es ist,
ich muss aber sagen, mittlerweile bin ich manchmal so, ich glaube für Deutschland ist es die beste Stadt für mich zum Wohnen, aber irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, das verliert auch ein bisschen den Charme gerade.
So eine Hassliebe,
ja, wenn
oder?
Ich jetzt manchmal so in London bin oder Barcelona, denke ich mir manchmal so, das ist alles schon viel interessanter von den Leuten, vom Vibe, hier ist alles so ein bisschen schläfrig geworden. Ich habe früher das Gefühl gehabt, du bist verrückt, mein Junge, geh nach Berlin. Das ist irgendwie nicht mehr heute so. Ich habe das Gefühl, das ist alles so, war früher spannender vielleicht hier.
Also tatsächlich habe ich auch den Eindruck, alle werden unfreundlicher, unzufriedener.
Ja, boah, schlimm
oder
hier.
Komm mal an am Hauptbahnhof.
Das ist aber auch ein generell deutsches Ding.
Ja, ne?
Boah.
Hauptbahnhof Berlin kommst du an, raus, ich mit meinem Hund, kleiner Hund, Chihuahua-Dame.
Chihuahua hast du,
ja.
Lustig.
Und da werde ich aber erstmal abgelehnt von den ersten drei Taxifahrern, weil die mich nicht mitnehmen.
Stimmt, wegen Hund dann, aber ist so klein, das ist ja,
ja, also es ist echt,
oder hast du nicht eine Tasche oder hast
hart.
Du?
Ey, die hat 3 Kilo, die passt gerade in eine
Wie heißt
Hand.
Die
Genie, die zauberhafte Genie.
Wie lange hast du sie jetzt schon?
Die ist jetzt 9 und die habe ich mit 12 Wochen habe ich die bekommen und die begleitet mich durchs Leben.
Oh, krass. Ich habe auch überlegt, ob ich mir einen Hund quasi kaufen soll, der mich so begleitet. Aber dann dachte ich so, ich finde das beruflich schon krass,
du
muss ich sagen. Ich habe
da
voll Respekt
viel
vor.
Zeit.
Das ist halt wirklich so wie so ein Kind halt auch, ne? Also
ja.
Du, also auch so Sachen wie, ich gehe jetzt ins Kino, ach, ich muss aber dann nach Hause, weil er oder sie wartet. Das ist schon so, wo ich mir denke, oder Urlaub spontan geht ja dann auch manchmal
nicht. Nee, es geht nichts mehr spontan.
Das
und jetzt, wo
krass.
Wir hier sitzen, wir sprechen, zeichnen den Podcast auf und hatte vorher auch noch einen Termin. Die ist jetzt bei der Betreuerin.
Das ist krass.
Ja, also
man muss alles im Voraus halten.
Man muss alles im Voraus planen. Und da kann dir auch die Annika Decker ein Lied davon singen, die kennst du ja. Mit der hast du mal gedreht, ne? Sie war Regisseurin. Genau, und die hat einen Hund, den Rudi. Und ihr Rudi ist mit meiner Genie Best Friends.
Echt, das ist ja süß.
Sich. So habe ich Annika Decker kennengelernt.
Ach,
so schließt sich wieder
auch so
der Kreis.
Im Park mit dem, beim Spazierengehen oder so? Oder?
Nee, beim Hundebus. Wir
Im Hundebus?
Ja, wir haben also eine Betreuerin und die fährt jeden Morgen mit dem Hundebus, mit ein paar Hunden, fährt die raus aufs Land und da gehen die spazieren.
Was?
Ja, und so habe ich Annika
jeden Tag
kennengelernt.
Ist es dann?
Das ist jeden Tag, aber ich bringe sie da jetzt nicht jeden Tag hin. Also
das ist ja extrem. Ich hatte bei TikTok habe ich das mal gesehen. Da werden auch die Hunde so abgeholt, die freuen sich so richtig.
Ja.
Dann sitzen die im Bus mit den anderen Hunden und so. Das ist ja süß.
Ja.
Und ist die denn den ganzen Tag weg oder kommt die dann wieder?
Nee, die sind immer dann so von 10 bis 15 Uhr Gassi. Und wenn ich aber länger unterwegs bin, dann bleibt die dort. Also das ist wirklich eine tolle
praktisch.
Sache. Aber ich muss dir trotzdem sagen, es muss alles organisiert sein.
Ja,
ne?
Deswegen dachte ich mir so, ich glaube, wenn man so einen Job hat, der so regelmäßig ist, mit einem so einem normalen, also mit einem regelmäßigen Ablauf, ist das was anderes.
Ja,
aber
also
so spontane Sachen.
Gesagt, geht, habe ich auch schon gemacht. Ne? Also so mal eben schnell 3 Wochen Kreuzfahrttraining geben, schwierig, mache ich nicht.
Die darf
mehr.
Da auch gar nicht mit.
Nee, die darf da auch nicht
aber
mit.
Aber ins Flugzeug kannst du die auf den Schoß noch nehmen, glaube ich. Die muss nicht nach unten, oder?
Nee, die muss nicht in den Frachtraum. Ne?
Ja, das
also.
Ist auch immer so schlimm. Weil ich denke mir, wenn die mit den Koffern so umgehen, ob die da auch mit denen so das so schmeißen? Nee, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich möchte es auf jeden Fall nicht mit meinem Hund, möchte es auch nicht ausprobieren. Deshalb habe ich auch nur einen kleinen Hund. Ne?
Ah.
Also damit die überall mit hin kann. Und ich lebe mit meiner Genie zusammen und du lebst du alleine?
Ich habe eine Schildkröte.
Wirklich?
Ja, die heißt Jennifer. Die habe ich jetzt, glaube ich, das 4. Jahr. Das ist eine Wasserschildkröte, eine Moschus-Dachschildkröte. Und ich wollte immer als Kind auch schon eine Schildkröte haben, aber wurde ich immer von zu Hause erpresst mit Playstation oder Schildkröte. Weil die wollten einfach kein Haustier haben. Und dann war ich so,
okay.
Dann nehme ich die Playstation. Wir hatten einen Hund, aber auf jeden Fall, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Und dann irgendwie habe ich mich immer so für so Wasser interessiert und so Aquaristik auch. Und dann bin ich irgendwie dazu gekommen dann.
Und hast du zu dieser Schildkröte auch so eine emotionale Bindung?
Das ist halt anders. Ich glaube, so Reptilien, Amphibien haben generell nicht so eine emotionale Bindung zu dir. Das ist eher so, du bist der Futtergeber und das war's. Also die weiß schon, wenn ich komme ans Aquarium, dass irgendwas kommt und reingeworfen wird. Aber die ist jetzt nicht, die lässt sich nicht streichen. Ich hole die auch nie raus, weil ich habe mal gelesen, dass die quasi nur hochgenommen werden von so Greifvögeln oder so. Und dann denke ich mir, ich will die ja nicht in so eine Paniksituation setzen. Aber man hat die jetzt, das ist halt jetzt nicht so ein Kuschel.
Ja, aber es ist nicht so eine Schnappschildkröte.
Nee, ist ja wie so ein Papageienschnappschild. Ich glaube schon, dass das richtig doll wehtut. Die ist jetzt auch so groß. Ich weiß nicht, die hat mich noch nie gebissen.
Und die ist im Haus bei euch? Oder
genau, die
hat
ist bei
die
mir im Aquarium, in so einem großen Aquarium. So 1,50 ist das groß.
Okay.
Ich habe versucht, die im Sommer, dachte ich, ob ich die so auf die Terrasse setze. Aber dann habe ich mal Angst, dass Leute die so wegschnappen und das Wasser erhitzt sich halt so schnell. Deswegen, ja.
Siehst du bist der Erste, den ich kenne.
Eine Schildkröte? Der
eine Schildkröte.
Die ist jetzt gerade auch im Kühlschrank schläft. Im
die werden lang, oder?
Ja.
Die
Mitte
alt
40
werden die,
sollen
ne?
die so werden.
Ja. Wow. Meine Güte, ey.
Ja, aber jetzt gerade macht die ja Winterschlaf bis Januar. Muss ich mich nicht drum kümmern, die schläft einfach jetzt.
Okay. Und ich habe, also ich kannte dich ja vorher nicht. Mhm. Und ich habe jetzt aber so ein bisschen gelesen halt, dass du irgendwie so Musical-Darsteller warst und dann Schauspiel. Und also bei Musical, da stelle ich mir schon vor, da muss man schon richtig gut singen können, oder?
Ja, das Ding war beim Musical, das hat mir total Spaß gemacht. Ich habe das dann 6 Jahre lang gemacht, aber ich war immer so... Ich würde behaupten, dass ich einfach so normal sehen kann und ich habe das auch gemerkt und ich wusste auch von meiner Statur und vom Look würde ich nie für die Hauptrolle besetzt werden, weil die Hauptrolle ist meistens ja so wie so Tarzan, so maskulin, ist ja denn, das ist jetzt ein spezifisches Stück irgendwie und deswegen und dadurch, dass ich auch sehr jung aussehe, habe ich nie so erwachsene Rollen bekommen. Ich war immer so der beste witzige Freund und so und mir hat halt da oftmals das Schauspiel gefehlt. Ich wollte immer Schauspiel machen und mein Vater hat gesagt, mach doch Musical, du tanzt doch auch so gerne und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und dann habe ich das 6 Jahre lang gemacht und es hat mir auch voll Spaß gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht, mir hat dieses Schauspiel so gefehlt. Und dann habe ich aufgehört komplett, weil ich dann das mit dem Schauspiel versuchen wollte. Es hat aber dann trotzdem nicht geklappt wegen Sexualität. Es wurde direkt so gesagt, dass das schwierig ist, dich zu besetzen, mit deiner Stimme ist so komisch und so. Okay. Und das war richtig krass. Es war aber auch vor dieser Diversitätswelle, die dann ja irgendwann kam und so.
Ich wollte gerade sagen, also heutzutage ist es ja genau umgekehrt. Also wenn nicht mindestens ein querer Mensch mitspielt in einem Film, dann ist es total out.
Ja, das ist halt so, ich finde das ja gut, dass sich das so entwickelt hat, ne, dass auch alle eine Chance bekommen. Was war halt vorher so, nee, da wurde direkt gesagt, ah, das ist schwierig.
Aber du hast irgendwie, hast du gesagt, du hast eine schwule Stimme, hast du gesagt.
Ja, wurde mir direkt gesagt. Mhm. Ja, du klingst schwul, das ist schwer zu besetzen. Ja.
Oh je, also du hast eine schwule Stimme, ich habe eine dünne Stimme. Also wir werden schon mal
dünne,
kein...
Dünne, wurde dir gesagt?
Ja, wir werden schon mal kein Gesangsduo, weil ich wollte tatsächlich als Kind, ich wollte so gern Sängerin werden. Ich habe immer gesungen als Kind, aber ich hatte keine Stimme. Also ich war
aber
einfach...
Aber hast du Gesangsunterricht auch so genommen?
Nö.
Ja, guck. Ich glaube, das kann man immer auch zum gewissen Maß trainieren.
Meinst du?
Ja, ich glaube, das ist so, also wenn ich jetzt denke, ich habe die Musical-Ausbildung gehabt, wie ich da gesungen habe und wie ich jetzt singe, ist totaler Unterschied schon.
Okay.
Also es hat ja auch was mit Selbstvertrauen noch zu tun, dass man dann auch selbst, also das Ding war, du machst halt die Ausbildung und natürlich hast du sofort welche, die sind besser in Schauspiel, sind besser in Tanz, die sind besser in Gesang und dann vergleichst du dich ja immer nur mit den Besten. Und dann, aber ich, also jetzt ist das viel besser, wie ich singe. Also ich würde schon sagen, dass ich gut singe.
Ja, ich glaube auch, dass du, also wenn
aber
man
das,
im Musical
am Anfang
singt,
ist das halt voll,
das.
Ist das schon auch eine Überwindung natürlich und so. Ist halt, das war halt schon so nackt machen, du wirst körperlich total bewertet natürlich.
Ja.
Das ist ja bei dir auch im Job wahrscheinlich gewesen. Die wird in den Arme kniffen, du bist zu dick, keine Milch trinken und so. Das war schon krass, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, also bei mir hat sich's nochmal bestätigt, dass ich wohl nicht singen kann. Ich hatte mal vor einem Jahr, hatte ich mal eine Anfrage von The Masked Singer. Und
dann haben die abgesagt deswegen,
dann? Pass auf, dann haben die gesagt, ich soll doch mal ein Band von mir schicken, wie ich singe.
Mhm.
Mein Management hat es hingeschickt. Wir haben nie wieder was
Nein.
davon gehört.
Vielleicht war schon die Besetzung voll. Oder so.
Ich glaube es auch.
Ach ja, krass.
Naja, ich habe ja dann einen anderen Weg gefunden.
Das finde ich aber auch gruselig, muss ich sagen. Das hätte mich auch richtig stressen. Ich stelle mir das total krass vor. Du hast ja diese Maske dann auf. Dann siehst du ja voll wenig.
Haben die dich noch nicht gefragt?
Nee.
Warte mal, ob das kommt.
Aber das finde ich spooky, muss ich sagen. Findest du es nicht gruselig, die Vorstellung?
Naja, also dass man
das
performt
da
und dann so warm und dann auch noch singen muss. Ja.
Und dass man so aufgeregt ist, dann singst du da so vor allem. Das wird ja nicht bearbeitet oder gar nichts. Das ist ja so richtig so.
Ja, wobei in dem Moment wissen die ja noch nicht, dass du das bist.
Aber
also
irgendwann,
insofern,
ja,
im Nachhinein wird es dann halt peinlich, wenn du dir die Aufzeichnung anschaust.
Ja, ich habe mich so gefragt. Oder ist es eher so, dass man denkt, man ist so in so einem Schutzraum? Weil man sich dann doch so für sich fühlt. Ich weiß nicht, wie das
ja,
so ist.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich kann es dir ja nicht beantworten, weil ich habe es ja nie bis dahin geschafft.
Vielleicht nächstes Jahr sind wir zusammen. Da guckt dann so. Das war schon krass. Aber hast du dann mit Boxen quasi, hast du das erst als Hobby gemacht oder wusstest du, dass du das so jobmäßig machen wolltest?
Also ich habe ja,
krasser Job auch.
Das ist schon wirklich ein krasser Job. Ich habe mit 13 Jahren habe ich angefangen mit Karate. Ich habe vorher schon mal so einen Judo-Kurs gemacht mit einer Freundin. Und das hat mir noch nicht ganz so gut gefallen, aber beim Karate habe ich dann schon gemerkt, oh, das finde ich schon richtig cool. Und meine Eltern fanden das auch toll, so unter dem Motto, sie macht Selbstverteidigung.
Ja, voll.
Und dann hat der Trainer, der hat gesehen, ich habe immer bei den Kickboxern zugeguckt. Mhm. Die haben dann noch so Handschuhe angehabt und das sah noch viel brutaler aus. Das fand ich einfach ultra geil und das hat der Trainer bemerkt. Und er meinte dann, hey, mach doch mal mit. Und ich dann so, echt? Und er, ja klar. Und dann habe ich da mitgemacht und ich kann dir sagen, das hat so was in mir ausgelöst. Das war auf einmal ein Gefühl, das kannte ich vorher noch nicht. Ich wusste irgendwie, das ist es, das ist meins. Und ja, da ging irgendwas in meinem Körper vor. Das kann ich auch nicht erklären. Und ich hatte auch Talent. Also
Ja, musst du ja, du hast das, ja auch.
Ich wusste das vorher nicht, hatte keine Schlaghemmung. Ich habe
einfach. Wann hast du das gemerkt, dass du so richtig so gut darin warst?
Na, der Trainer hat es irgendwie sofort erkannt.
Aber ist das so, dass du dann dachtest, der lügt erstmal am Anfang, was sagt das zu allen, oder wusstest du sofort, du bist was Besonderes?
Nee, ich habe irgendwie schon gemerkt, dass die Vorgaben, die der Trainer gemacht hat, also mach mal hier Schattenboxen oder schlag mal die Linke, dass es schon recht zügig und fließend ging. Also ich hatte gleich dieses Verständnis und das nennt man dann halt wohl irgendwann Gabe, die man besitzt. Und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil natürlich meine Umwelt, die fand es total befremdlich.
Ja, ich finde das auch krass. Ich habe gerade noch mit meiner Managerin darüber gesprochen, dass die macht, wie heißt das, Muay Thai Box?
Muay Thai.
Mhm. Und ich habe auch gesagt, dass ich das so krass finde, wie man damit anfängt, ob man schon, dass das so spannend ist, weil Leute denken immer, ja, man prügelt sich, aber es hat ja voll viel mit Koordination zu tun, genau. Mit Ausdauer, mit, wie flink man ist und sowas. Und eigentlich ist es voll spannend eigentlich, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, weil mein Papa meinte auch mal, zur Verteidigung soll ich irgendwie mit Judo anfangen und sowas. Mhm. Aber ich finde das schon krass. Ich finde auch, habe voll Respekt davor, jemanden einfach ja auch zu schlagen.
Siehst du, und das hatte ich nicht. Das ist eben diese Schlaghemmung. Ja. Und da wirst du immer eine Sekunde langsamer sein als dein Gegenüber, weil du immer nachdenkst,
ja, ne?
Ob du schlagen möchtest oder nicht. Und dann ist es schon passiert.
Aber du hast dich nicht vorher mal mit jemandem, gab es einen Auslöser, dass du dich vorher mal mit jemandem gekloppt hast und hast gesagt, du musst dich selbst verteidigen oder sowas?
Überhaupt nicht. Ich war auch kein schüchternes Mädchen, gar nichts. Ich war selbstbewusst und also das hat mir wirklich auch geholfen. Und ich hatte gleich dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein. Das mache ich und habe dann auch immer mit Jungs trainiert.
Gut.
Und die haben keine Rücksicht genommen und ich dann eben auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, hey, wenn ich Rücksicht nehme, ich kriege so eins auf die Mütze. Also ich habe auch mit 15 war das erste Mal meine Nase gebrochen. Da habe ich ein Knie drauf bekommen von einem Jungen, der 30 Kilo schwerer war als ich. Musst du dir mal vorstellen. Also das war dann wirklich keine Spaßveranstaltung mehr. Aber ich bin dabei geblieben. Es hat mich nicht abgeschreckt.
Boah, ich finde das richtig. Und da habe ich gelesen, 16 K.O.s hattest du, ne? Oder war das mehr?
In meinen 56 Camp 18 durch K.O., ja, ich glaube,
boah,
genau.
Das ist schon krass.
Ja, gut, ich bin halt ein Fliegengewicht, ne? Ich meine, im Schwergewicht gibt es dann halt auch mal 70% K.O.-Quote oder so, ne?
Und dann ist meistens, dass man vor den Kopf, ist das Ziel dann vor den Kopf zu schlagen, dass man quasi.
Man versucht im Prinzip, den anderen
so
kampfunfähig zu machen. Das ist einfach so. Aber du bist jetzt auch nicht viel größer als ich. In welchem Gewicht wärst du?
Also ich wiege jetzt 67 Kilo.
Okay, ja, da wärst du schon so Federgewicht.
Echt?
Bei den Männern, ja.
Bin ja auch so klein dann.
Du bist ja auch
ist
nicht
Größe
groß,
auch das groß. Oder nur Gewicht quasi?
Nur Gewicht. Ne?
Nur Gewicht?
Also ich hatte auch Gegnerinnen, die hatten 51 Kilo, die waren 10 Zentimeter größer als ich.
Man muss immer so nach oben ja schlagen.
Man muss immer ran. Also ich war immer so ein kleiner Terrier. Ich habe immer versucht, ranzugehen an den Körper und habe mich dann so reingebissen.
Und wo darf man nicht hinschlagen? Oder darf man
Hinterkopf,
boxen?
In die Nieren, natürlich Unterleib. Ne? Also es gibt schon Regeln, das ist ganz klar.
Gott, ich hätte so Respekt davor.
Ja, warst du schon mal beim Live-Box-Kampf?
Ja, mit Klitschko und in Hamburg war das damals.
Ja.
Da hatten wir von der Musical-Schule einen Auftritt dort und haben dann das, was war denn Klitschko gegen? Und welcher war das denn?
Bist du da aufgetreten?
Mhm. Warst
Aber
du
Mensch,
da?
Mensch, dann habe ich dich bestimmt gesehen.
Ja.
Da war
das
ich.
War, welcher war das denn von beiden? Ich glaube, das war
Wladimir ist der
Politiker, glaube ich. Das war nicht der, mit der Hayden zusammen ist.
Nee, dann ist es Vitali. Dann
der.
Ist es der Ältere.
Ja, ich habe auch ein Foto noch mit ihm, glaube ich sogar.
Ja, okay. Ja. Ich habe nämlich auch mit Vitali und Wladimir, wir waren in einem Boxgym unter Vertrag. Ja, Mensch, siehst du, dann kennen wir uns vielleicht.
Haben wir es schon gesehen.
Aus einem
Guck
früheren
mal.
Leben, siehst du.
Lustig. Aber du hast nicht dort geboxt an dem Abend?
Nee, okay. Ich habe nicht geboxt an dem Abend.
Ja, fand ich schon krass, muss ich sagen. Wie schnell das auch geht und so. Zwei Minuten geht eine Runde dann oder
genau,
maximal?
Oder drei Runden dann, ja, bei den Männern später.
Boah.
Ja, ist schon, ja, das ist schon wirklich heftig. Aber weißt du, ich sag mir, jeder ist für was bestimmt.
Ich glaube auch, dass jeder ein so ein Talent hat, das finden muss.
Du hast ja auch eine besondere Gabe. Also wo ich gehört habe, du machst auch Comedy-Programme. Mhm. Du hast ja während Corona wirklich aus dieser schlechten Zeit das Beste rausgeholt.
Ich
find's
auch gruselig, wenn es jetzt, ich weiß ja nicht, ob wie es jetzt ist, aber wenn es, also ich hätte, wäre gar nicht, hätte ja nicht stattgefunden, wenn Corona nicht da gewesen wäre. Ist halt auch super gruselig.
Und das
irgendwie.
Hat dich erfinderisch gemacht, ne? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, da so eine Figur zu kriegen?
Ja, weil ich wollte halt immer Schauspiel machen und dann wusste ich so, okay, wenn ich habe dann quasi Musical aufgehört und habe dann quasi mit Synchronsprechen angefangen, damit ich quasi Einnahmen habe finanzielle und habe währenddessen schon beim Musical mit Fotografie, dass ich Menschen fotografiert habe. Also Porträtshooting für so SchauspielerInnen, Musical-DarstellerIn oder InfluencerIn und so. Und dann habe ich quasi, habe ich schon Stand-Up auch seit 2016 gemacht, aber ich dachte jetzt nicht, dass ich lustig wäre. Ich fand Stand-Up immer, ich finde, das ist super gruselig, weil das ist wie so eine Bloßstellung und du gehst halt nach da oben, alle starren dich an. Du musst so total selbstbewusst wirken, weil sonst projizierst du ja die Unsicherheit aufs Publikum.
Ich finde auch, es ist die Königsklasse.
Ja, ich fand das richtig spooky. Und dann habe ich quasi in Corona saß ich dann zu Hause und alle haben ihr Schlafzimmer oder Wohnzimmer ausgeräumt oder Küche leergeräumt. Und dann war ich so, wie komme ich dem Ziel näher? Und dann dachte ich mir, alle sind ja jetzt am Handy eigentlich. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag außer Sonntag ein Jahr ein Video hochzuladen und habe so in verschiedenen, ich habe mit so Berufen angefangen, ich als Zahnarzt, ich als die, und mit so einem Greenscreen habe ich mir einfach so ein grünes Bettlaken gekauft und habe das dann an meinen Schrank gemacht und habe dann da so immer so einen Hintergrund Computer reingemacht. Und dann habe ich dann so irgendwie im ersten Jahr habe ich 100.000 Follower generiert und im zweiten Jahr 200.000 und dann ging das dann so quasi. Dadurch habe ich dann die Tour bekommen, dann ist quasi Bora Daktikin auf mich aufmerksam geworden, dadurch habe ich dann den Film mit Annika bekommen. Mhm. Das war richtig spooky, ja.
Also ich muss sagen, es ist echt die Königsklasse, Leute zum Lachen zu bringen, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin oftmals so unfreiwillig komisch. Mhm. Und da können Leute über mich lachen. Aber wirklich ein Publikum, wenn man weiß, auf den Punkt, jetzt um 20 Uhr beginnt mein Programm und ich muss jetzt on point lustig sein.
Ja, du musst ja immer funktionieren, auch wenn du einen schlechten Tag hast. Ne? Das
also
ist halt auch
das
so.
Das bewundere ich. Also da braucht man wirklich viel Selbstbewusstsein.
Ich finde gar nicht, dass ich so selbstbewusst bin. Das ist voll krass. Also ich finde so im Alltag, ich bin voll oft verunsichert. Ich glaube, das ist auch mit Social Media mittlerweile so, dass ich so körperlich voll oft verunsichert bin. Oder ich bin sofort verunsichert, ich habe sowas an und sehe jemanden und denke mir, boah, sieht der cool aus, warum habe ich das jetzt angezogen? Ist ganz komisch, aber ich bin auf der Bühne, ist das wie so, wenn ich jetzt in der eigenen Show auftrete, ist das nochmal was anderes, weil ich ja weiß, die Leute kommen ja, weil sie dich mögen. Mhm. Das ist nochmal ein anderer Vibe. Wenn ich aber jetzt in so einer Mixshow bin, dann denke ich schon immer, kennen mich Leute? Oh, jetzt muss ich die beweisen, finden die mich lustig? Das ist schon, da bin ich schon sehr, also so, da ist es so, wie ich versuche, so eine Figur zu spielen, wo ich mir denke, die ist jetzt voll mutig, ich gehe da jetzt so raus und bin so selbstbewusst, damit Leute mir nicht ansehen, dass ich total aufgeregt bin und so.
Aber das ist echt spannend, weil das ist bei mir auch so. Ich habe auch so zwei Persönlichkeiten. Mhm. Das ist so eine private,
voll.
Da bin ich auch sensibel und verletzlich. Aber sobald ich Boxhandschuhe anhab, werde ich wirklich zum Terrier. Also da bin ich wirklich. Meine Mutter hat mich mal gesehen von einem Boxkampf. Das war bei meinem letzten Kampf. Sie hat sich nie Kämpfe angeguckt, aber da war sie einmal. Nein, nie. Die hatte immer Angst um mich. Aber das wäre auch so gewesen, wenn es ein Junge gewesen wäre. Weißt du, wenn das eigene Kind in den Ring steigt und bekommt Schläge. Also meine Mutter hat es nicht ertragen, hat sich keinen Kampf angeschaut. Aber bei meinem letzten Kampf war sie dann doch in der Halle, hat sich den Kampf auch nicht angeschaut. Aber sie ist vor meinem letzten Kampf nochmal in die Kabine gekommen. Und sie hat gesagt, Regina, ich habe da einen Blick von dir gesehen, den kannte ich vorher so noch nicht. Also ich habe
ja,
so,
ne?
So einen zielorientierten, so einen kämpferischen Blick gehabt. Also wirklich kaltblütig alles. Und das war für meine Mutter, glaube ich, echt befremdlich. Und so stelle ich mir das aber auch bei dir vor. Wenn du in die Bühne gehst, vielleicht nicht kaltblütig oder jetzt, du hast ja jetzt nicht Angst davor, geschlagen zu werden. Ja. Aber ich sag mal, ein nicht lachendes Publikum ist, glaube ich, auch absolut das Schlimmste. Ist dir das mal passiert, dass du aufgetreten bist, du wolltest lustig sein und du hast gemerkt, dein Witz kommt nicht so an?
Also, jein. Also man hat natürlich, es kommt immer aufs Publikum an. Wenn du jetzt, ich weiß, dass ich mal so Auftritte hatte mit, wie hieß denn das nochmal? Da machst du so, da bist du einen Abend in so vier verschiedenen Städten und vier verschiedenen Locations und dann gehst du immer weiter, machst 20 Minuten, fährst zur nächsten Location 20 Minuten. Wie heißt denn das nochmal? Bin ich gerade blöd. Und da war das so, dass das Publikum so plus 70 war. Und dann habe ich dann so von Dating geredet und die haben mich alle so angeguckt und dann kam auch jemand danach, hast du vielleicht noch was für ein älteres Publikum? Und ich war so, was soll ich jetzt von Rollator sprechen? Also ich habe da jetzt, das passt ja gar nicht zu mir. Und dann war ich so, nee, habe ich nicht. Und da merkt man dann schon, dass man einfach nicht funktioniert, weil das Publikum, man ist da nicht auf einer Wellenlänge. Aber so, dass ich so gar nicht funktioniere, nee, das hatte ich jetzt zum Glück nicht so. Aber trotzdem gehe ich von der Bühne und denke mir, boah, es war nicht gut. Ich denke mal immer, es war nicht gut. Ich bin so sehr selbstkritisch.
Ich auch. Ich kann mich zum Beispiel auch selbst überhaupt nicht im Fernsehen anschauen. Nee,
ich gucke mir das auch nicht an. Also ich, wenn ich jetzt was gedreht habe und ich denke mir, oh, das war richtig gut, dann gucke ich mir das schon an jetzt. Aber so jetzt, wenn ich so Fernsehauftritte habe, gucke ich mir das auch nicht an, weil ich mir denke, weiß ich nicht. Und ich denke mir auch, ich war ja schon dabei.
Ja, also ich würde
die Folge
mir
jetzt auch nicht anhören, weil ich mir denke, ich saß ja live in der Folge und habe mitgesprochen. Also deswegen dachte ich mir so, das ist so, weiß ich nicht. Aber
hast du so ein Vorbild, so ein Lieblingscomedian?
Ja, immer so Anke Engelke und Caroline Kebekus tatsächlich.
Lustig, ich finde auch Anke Engelke zum Beispiel, die finde ich toll.
Ja.
Wirklich eine ganz tolle Frau, die bewundere ich.
Ist halt so richtig so... So ganz viel Talent einfach so. Auch so Harpe Kerkeling, das sind so Menschen, die haben so viel Talent. Und das bewundere ich richtig. Und ich höre auch so viele Sprachen. Finde ich schon. Ja. Ich habe einmal habe ich sie kennengelernt, weil ich im Podcast war von Ricardo und Anke dann damals. Und da war ich richtig aufgeregt. Aber gar nicht so, es wäre eher die Aufregung, dass sie mich eventuell nicht mögen könnte. Ich hatte so das Gefühl, die muss mich mögen. Und da hatte ich eher so eine Aufregung, dass ich denke, hoffentlich mag sie mich. aber es fand ich ganz krass. Ich fand das total spannend, dann diese auf einmal so, ich weiß auch nicht, ich habe das damals so gesehen mit Ladykracher und die Wochenshow, kennst du ja wahrscheinlich noch damals. Logo. Und irgendwie war das wie so ein Keim, den sie so in mir so gepflanzt hat und daraus ist so alles gewachsen. Ich weiß auch nicht, dann habe ich das immer nachgemacht, damals dieses Rikis Popsofa noch und so.
Ja, ja, absolut.
Und auch Ottmann Zittlau noch, kennst du den noch?
Bastian
mit diesem
Pastewka
immer, wow, was soll ich sagen,
und
da, mit dieser Stimme und so.
Super.
Das habe ich dann immer nachgemacht und irgendwie weiß ich auch nicht. Ich finde auch interessant, dass eigentlich mich gar nicht so Männer geprägt haben, sondern eher so Frauen. Ich glaube, dass mein Stand-up ist ja auch eher so, dass ich das eher bewusst durch Caro auch so aufgegriffen habe, weil Caro ja auch so sehr so eine starke Frau ist und immer so und eher so frech ist und ich glaube, dass ich das daher dann auch so mir so, wen habe ich denn als Mann lustig gefunden? Also Harpe Kerkeling auf jeden Fall, aber der hat ja nicht so, doch der hat auch Stand-up gemacht, aber ich glaube eher, dass Caro und Anke das dann so waren.
Okay, also du hast ja halt so ein bisschen von allem was rausgezogen und hast dann einfach auch deinen eigenen Stil gefunden.
Ja, ich dachte auch nicht, ich bin lustig bei Stand-Up. Ich habe mit Stand-Up nur angefangen, weil ich dachte, ich kann so zu Filmen kommen. Mhm. Weil ich dann so dachte, ah ja, Kristall und so oder Caro, die spielen ja auch in so Filmen oder Serien mit. Vielleicht kann ich dann so darüber reinrutschen. Ich dachte nicht, boah, ich bin super lustig und deswegen fange ich mit Natur jetzt an. Ich wurde auch nur gefragt bei der Tour dann wegen den FollowerInnen, glaube ich. Und weil man dann irgendwie gecheckt hat, ah ja, da steckt was, da kann man irgendwie was rausholen. Also ich alleine hätte ich nicht damit angefangen, wenn ich nicht gefragt worden wäre.
Was mir aber auch auffällt, ist, dass du jetzt ein paar Mal gesagt hast, ich wollte gefallen. Mhm. Ne, so irgendwie. Also das ist bei mir auch ein Thema, weil ich war wirklich in meiner Jugend und wo ich dann halt geboxt habe, ich wollte auch immer so jeden überzeugen, weil keiner fand es irgendwie richtig gut. Und jeder hat gesagt, irgendwie hat mir so... suggeriert, dass ich verkehrt bin.
Ne, weil es ja auch so wie so ein maskuliner Beruf einfach
genau,
ist. Ne?
Genau, das war so.
Ah ja, die ist bestimmt lesbisch, die Regina.
Ja, ja,
ne?
Das war so der männerbehaftete Sport, der männlichste Sport schlechthin. Und ich habe halt diese Theorie mal mächtig durcheinander gebracht. Und ich wollte aber immer wirklich jedem beweisen. Ich glaube, deshalb war ich auch immer so motiviert, weil ich das immer wieder beweisen musste, dass ich es kann und wollte auch irgendwie gefallen. Vielleicht ist es auch wie bei dir. Letzten Endes will man nicht nur toleriert, man will auch akzeptiert
Voll.
Und im besten Falle auch geliebt werden.
Und ich muss auch sagen jetzt, ich habe das, glaube ich, erst rückblickend verstanden. Also ich bin in Herne aufgewachsen und man weiß das ja, glaube ich, schon, dass man dann schwul ist. Ich wusste das schon, aber man lässt
es so?
Ja, man weiß das dann schon, aber man lässt es nicht so zu, weil man ja trotzdem suggeriert bekommt, dass das falsch ist die ganze Zeit. Du wächst so auf mit, ja, wir hatten nicht so viele queere Handlungsstränge. Ne? Es gab Harpe Kerkeling, es gab Hella von Sinn, aber die waren ja auch immer die Lustigen im Fernsehen. Es gab ja quasi keine meine, ja. Und wenn du in Serien jemanden hattest, dann ist der wahrscheinlich, dann hatte der HIV, war HIV positiv oder sowas. Es war ja immer so was Tragisches, so tragische Figuren.
Immer die ganze Palette, ne?
Ja, und dann war das auch immer der Paradiesvogel, was so klingt, als wärst du irgendwie so ein komischer, bunter Papagei in so einem Käfig. Also alles war immer so negativ belastet. Und dann dachte man sich ja schon, wieso kann man nicht einfach so normal sein und sich anpassen? Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass wenn man so schwul ist oder was auch, wenn man anders ist, dass man das Gefühl hat, dass man sich trotzdem die ganze Zeit anpasst und so eine andere Persönlichkeit so entwickelt, weil man sich anpasst und nicht auffallen will am Anfang. Du willst ja durch die Schule kommen, das ist ja bei dir dann auch so, du denkst dann ja auch so, irgendwas stimmt nicht.
War auch anders,
irgendwas stimmt nicht, dann passt man sich ja an, versucht vielleicht noch weiblicher extra zu sein oder so, damit man zeigen kann, ich habe eine feminine Seite, vielleicht schminkt man sich dann noch doller oder macht so Dinge, ne, die dann noch vielleicht femininer sind. Und dann war das bei mir auch, ich hatte das Gefühl, dass ich erst in meinen 30ern dann erstmal verstanden habe, wer ich so bin, weil man dann nochmal, dann konnte ich so ich sein und konnte aufhören, das zu unterdrücken, wer ich bin. Und auch am Anfang, ich wollte keine schwulen Rollen spielen, weil ich dachte, nee, dann werde ich ja sofort in so eine Klischee-Richtung geschickt. Und auch, hab dann Comedy angefangen, wo ich über Ex-Freunde und so geredet habe. Und dann wurde mir auch am Anfang irgendwann, also im Quatsch-Comedy-Club wurde mir dann auch gesagt, vielleicht magst du zu dir stehen und darüber Witze machen und darüber reden, dann ist das viel befreiender. Und das war dann wirklich wie so ein Ritterschlag, dass ich dachte, ja stimmt, das ist so dusselig. Warum die ganze Zeit sich verstecken, und dann fiel mir das alles viel einfacher. Das ist dann viel befreiender.
Also wenn man diese Erkenntnis hat, also bei mir war auch irgendwann klar, ich kann es nicht jedem recht machen.
Ja.
Und ich wollte es dann auch irgendwann nicht mehr. Irgendwann habe ich aufgehört, gefallen zu wollen. Und ich habe gedacht, mein Weg, mein Talent und meine Arbeit, mein Erfolg ist doch die beste Visitenkarte, ne? Also so ist es auch bei dir.
Ganz
oft
ist ja auch Neid einfach, ne?
Ich glaube es auch. Und ich habe jetzt so langsam auch das Gefühl, dass dieses Anderssein ist jetzt schon schick geworden inzwischen, oder? Findest du nicht?
Ich glaube einfach, dass die Leute offener werden dafür und auch sehen, dass noch andere da sind. Dass das, glaube ich, früher einfach so sehr so in eine Richtung ging und die hat funktioniert. Und jetzt werden andere Menschen kriegen auch mal eine Chance. Also ich finde das voll gut, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, dass man auch sieht, dass vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob du Wicked zum Beispiel geguckt hast, da ist ja die Hauptrolle Jonathan Bailey, ist ja auch quasi homosexuell und spielt ja einen Heterosexuellen. Und dass sowas passiert, das gab es ja früher nicht. Es gab so bei How I Met Your Mother zum Beispiel, da war der ja auch schwul, aber es war ja nicht öffentlich zum Beispiel.
Ja.
Und ich meine, du weißt ja bestimmt auch Leute, die in der Branche sind und sind auch schwul, wo das dann nicht öffentlich gemacht wird, weil das einfach nicht so, weil die Angst haben. Das ist halt auch beim Sport ja voll oft, wie viele Fußballer, vielleicht auch Boxer und so. Das ist ja auch so.
Also tatsächlich muss ich sagen,
in so einem maskulinen Sport dann auch noch.
Ja, im Fußball kann ich das sogar verstehen, dass man sich nicht outet, weil ich glaube, es gibt nichts Gemeineres und Grässlicheres als die gegnerische Fankurve. Insofern musst du da wirklich stark sein und stabil, aber es ist traurig.
Das ist so schade.
Jeder, der es unterdrücken muss, seine Identität, da möchte ich echt nicht mittauschen. Das ist wirklich schwierig, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, jeden Fall.
Aber jetzt hat man das Gefühl, es geht schon wieder zurück, wenn man sich alles andere anhört. So, zum Positiven wieder. Aber wurdest du mal richtig getroffen, dass du dich richtig verletzt hast? Also, dass du mal so richtig so?
Also, ich hatte schon auch Schläge, wo ich wirklich gemerkt habe, ist jetzt 23:30.
Boah.
Ja, also, das habe ich schon, natürlich. Ja, das bleibt nicht aus. Also, ich sage immer, Leistungssport ist alles gefährlich, überall, wo Geld verdient wird. Natürlich mit dem Boxen ist ganz klar, mit dem Kopf.
Kriegt man immer Preisgeld am Ende dann quasi, was man gewinnt? Oder ist das so, dass
Ich war Profi, da gibt es dann Deutsche Meisterschaft, Europa-Weltmeisterschaft.
Und kriegst du Antrittsgage dann und nochmal Preisgage, wenn du gewinnst?
Ja, ich habe monatliches Grundgehalt gehabt, weil ich halt bei einem Boxstall war, wie man so schön sagt.
Okay.
Und dann wurde dann später mit Börsen bezahlt. Ich war ja dann beim ZDF. Meine letzten Kämpfe wurden ja dann beim ZDF übertragen.
Und dann kriegst du von dem Sender, das ist,
und dann,
wie du gehörst. Ach, krass.
Genau, ich habe 9 Millionen Einschaltquote gehabt bei meinem Abschiedskampf.
9 Millionen,
43% Marktanteil. Das ist Wahnsinn,
ist das,
oder? Träumt man heute davon.
Wann war der letzte dann?
2007. Ja, ich bin schon eine alte Kuh, oder?
Ganz nee, ich kann gar nicht einschätzen, wie alt du bist, ehrlich gesagt.
Sag jetzt nichts Falsches. Nee, jetzt kommt es drauf an, ob wir befreundet sind oder nicht.
Aber ist das was, wo du Angst hast, so älter werden? Ich finde, das stresst dich das selber, dass du denkst so...
Mich stresst es nicht. Ich nehme es jetzt mal vorweg. Ich werde dieses Jahr, wir haben jetzt Januar, werde ich 50.
Krass.
Also, es ist echt krass. Ich muss sagen, die 5... Ja, macht mir schon ein bisschen Angst. Aber
nur weil die Zahl da ist oder weil du das mit was anderem verbindest?
Weil irgendwie die Zahl macht was mit einem, die 5. Also, weil ich fühle mich mindestens wie 3. Weißt du?
Oh, wie 3? War auch sehr jung, ne? Ach, du meinst so 30.
Ich meine 30.
Also, ich war gerade so wie 3.
Du hast gesagt, die 5 und ich sag die 3.
Ja, ich finde... Na?
Also ich hätte schon noch gern... Also ich fühle mich, als hätte ich eine 3 davor.
Aber ist auch okay. Ich finde, das ist ja auch heute anders. Ich finde, wenn ich so Fotos gucke von meinen Eltern und die sind jetzt auf den Fotos so alt wie ich jetzt, dann denke ich mir so, die sehen aus wie so alte Menschen. Weil
so
das,
ist es. 50 war doch für uns früher steinalt, so kurz vorm Tod.
Ja, mit
und
so schon
jetzt,
so.
Ne, werde ich Oma selbst Bluse so alt. Und ich fühle mich wie, ich gehe auf Nina Chuba-Konzerts. Geil.
Ja.
Weißt du? Also ich glaube, da hat sich auch nicht so was
kommt
verändert.
Ja, voll. Guck mal, Heidi Klum und Jennifer Lopez sind auch 50.
Ja, und ich möchte gerne noch aus dem Bällebad geholt werden, weißt du?
Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, aber guck mal, bei der 5, da kannst du bestimmt noch Mitte 90, das ist fast noch mal so lange, wie du jetzt lebst.
Ich habe jetzt keine Angst vorm Tod.
Hast du nicht, ne?
Habe ich nicht, nee.
Das ist schon gruselig.
Aber 5 ist so... Da denkst du immer so, ja, weiß ich auch nicht, jetzt verliert man so die Begehrlichkeit für Männer, ist vielleicht sexuell nicht mehr attraktiv, ne? Männer wollen ja gerne 20, 30-jährige Frauen.
Auch traurig.
Na, es ist ja oft so. Also ich hätte gern so meinen Körper, wie er war, mit Mitte 20 und aber mit meinem Verständnis von jetzt. Das wäre cool.
Ja. Schon gruselig irgendwie, ne? Ich find's auch spooky.
Ja,
also aber weißt du, was in 10 Jahren schon alles ist, was man dann machen kann?
Es geht zu schnell.
Findest du, es ging alles schnell?
Ja.
Boah, ja. Also.
Ab 35
ich
dir sagen.
Mit 36, hör auf.
Ne, fand ich, also gerade auch jetzt so.
Auch wie lange Corona ist ja schon 40. So, das ging auch schnell. Seit Corona schon die letzten Jahre.
Oder?
Ja.
Und ich finde, so eine Woche, blub, ist sie weg. Die nächste Woche und
naja, auch wenn du ja wusstest, du hast dann schon den Boxkampf da, wie schnell die Zeit bis dahin dann ja auch schon wieder verging, ne? Dann dieses Training war dann so, in 3 Monaten oder was immer, und dann ging es auch, ist schon wieder zack da.
Ja, wobei ich sagen muss, das Training, das kam mir immer lange vor.
Ach, weil, echt?
Weißt du, da habe ich mich so gequält. Und ich finde, wenn man sich so intensiv quält und dann zieht sich das schon. Also ich finde eher so die private Zeit danach, das ging dann irgendwie schnell. Ja. Aber letzten Endes, alt werden ist ja auch ein Privileg.
Voll.
Aber
ich finde es auch gruselig, muss ich sagen.
Ist okay, aber weißt du, ich find's irgendwie komisch, wenn jemand immer sagt, ich freue mich auf die 50. Ich glaub's nicht so ganz. Also freuen finde ich übertrieben. Es ist schön, dass ich so alt werden darf. Aber trotzdem, natürlich verändert man sich auch äußerlich.
Das ist gruselig, ne? Ja. Das finde ich auch spooky.
Kommt so langsam so ein bisschen das Doppelkinn, ne? Und irgendwie merkst du, Problemzone, ne? Am Bauch und so. Dauert alles immer länger, bis es weggeht.
Das finde ich auch krass, ne? Ich denke mir auch so mit den Anfang 20er, weil man viel schneller trainiert hat.
Ja.
Wenn ich jetzt so auf Social Media gehe und denke mir so, sind die krass. Und dann steht da so 19 und ich denke mir so, niemand in meiner Klasse, oder ich weiß nicht, wie das bei dir war, da war doch niemand krass trainiert in der Klasse früher in der Schule.
Nee,
das hat dann
nicht.
Angefangen mit Anfang 20, wenn überhaupt, dass wir zum Fitness gegangen sind und nicht mit so 16. Jetzt sind die alle mit ihren komischen TikTok-Frisuren und haben schon den krassesten Körper. Dann nehmen die alle auch immer Testo, finde ich auch voll krass.
Ja,
oder
das
diese
ist
Peptide
krass.
Oder was das jetzt das neue Ding da ist.
Ob's Peptide, Ozempic,
sind das Wachstumshormone? Peptide, ne?
Nein, Peptide ist glaube ich, das habe ich in meiner Kosmetik so auch, Peptide.
Ja, fürs Gesicht ist
genau,
das auch, ne?
Ja. Also, was es mit dem Körper macht, weiß ich jetzt nicht, aber natürlich Testosteron und so. Das finde ich wiederum eine bedenkliche Entwicklung, auch dieser Hype, dieser Körperkult.
Ja, aber in der Gay-Community ist das so anstrengend mit Körper. Boah, das ist so krass.
Ist so.
Boah,
ne?
Die sehen alle so krass in Shape aus und du gehst auf eine Party und denkst direkt so, oh mein Gott! Es ist so crazy, wie die alle aussehen und die sind, also so viele, spritzen ja dann auch.
Viele sind auf Stoff,
und dann denke ich mir so,
einfach
oh Mann,
sagen.
Dann ist die Haut so rot, dann die Haare fallen aus. So viele Konsequenzen dafür, dass du dann einfach so krass ausschaust. Da denke ich mir so, es rentiert sich überhaupt nicht.
Also ich glaube auch, dass so sich viele diesem Vorbildcharakter auf Social Media überhaupt nicht bewusst sind. Und tatsächlich muss ich echt sagen, ich bin auch echt dafür, dass Social Media erst ab 16 ist.
Voll.
Oder so.
Ist das nicht sogar ab 16? Das machen trotzdem alle.
Ja, man diskutiert noch darüber.
Aber 16 ist auch ein Kind.
Na, 16 ist auch ein Kind. Ja, aber irgendwann müssen die ja auch rangeführt werden. Ne? Also das verstehe ich schon. Man kann es nicht ewig verhindern. Aber 16 finde ich schon, also ich finde es befremdlich, wenn da so 12-Jährige mit ihrem iPhone sitzen und sich alles reinziehen auf
und so
TikTok
schnell die ganze
und
Zeit. Die wir noch Verstecken Fangen gespielt haben und jetzt sitzen die so am iPad. Das ist schon krass. Bin schon froh, dass ich nicht heute geboren wurde.
Ich auch. Also ich hatte 1995, da hatte ich mein erstes Handy und das war echt noch so ein Totschläger. Das war riesig.
Wann hatte ich denn mein erstes Handy mit 15? Warte mal, 89? Ja, so 2005. Hier dann so auch? Krass, ne?
Siehste?
Den Euro noch, die D-Mark.
Ha. Ja, also ich glaube, das war tatsächlich ein bisschen entspannter früher beim Aufwachsen. Es war nicht alles gut früher, um Gottes Willen. Man liebt ja auch den Fortschritt, aber Social Media ist Fluch und Segen.
Ja, auch mit diesen Filtern ja auch die ganze Zeit.
Das ist
dann hast
es,
du immer
ja.
diesen Perfektionismus vor dir, denkst du so, oh, ich möchte aussehen wie sie. Dann ist aber alles ja schon, ich finde es schon crazy auch.
Ja, aber guck dir mal die Mädels an heutzutage. Die sehen aber auch alle gleich aus. Sie haben alle gemachte Lippen, alle ein Stupsnäschen,
so traurig,
gemachte
ne,
Nägel,
so.
Extensions, Wimpern. Das volle Programm.
Dann sind die auch noch so. Hast du Kinder?
Ich habe keine Kinder, ich habe nur einen Hund.
Wolltest du aber Kinder mal haben?
Tatsächlich hat sich das bei mir nie ergeben. Und ich muss sagen, ich habe es dann auch nie vermisst. Aber natürlich kam dann ab 30, 28, 30, direkt, wo ich aufgehört habe mit dem Boxen, hat jeder mir die Kinderfrage
schlimm.
Gestellt.
Boah, ich finde das so schlimm.
Und ich habe gedacht, Leute,
als Frau auch, das ist so schrecklich.
Da hat man wieder so das Gefühl gehabt, man ist nicht komplett,
das ist so dumm, oder?
Wenn man kein Kind hat. Und ich habe denen echt den Mittelfinger gezeigt und habe gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das sollte einfach so nicht sein.
Warum das so ist, dass jeder so einen Wunsch haben muss, Kinder zu bekommen. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, Kinder zu bekommen. Und also das war nie in meinem Plan einfach fürs Leben. Und ich finde das so komisch, als Frau immer diesen Druck zu haben, wie du willst keine Kinder, das war schon komisch. Du musst dich doch fortpflanzen.
Und ich,
du bist doch trotzdem komplett auch ohne Kinder. Das ist so unlogisch.
Ja, weißt du, es ist heuchlerisch. Ich bin wirklich der Meinung, ein Kind ist eine tolle Bereicherung. Das kann es absolut sein. Es kann das i-Tüpfelchen sein. Und jeder, der ein Kind hat, möchte es wahrscheinlich überhaupt nicht missen. Aber es gibt auch andere Lebensformen. Und
Eben. Oft
habe ich erlebt, Freundinnen, sie würden gerne dies machen, jenes machen. Sie können aber nicht, weil sie ein Kind haben und haben immer neidvoll auf mich geguckt, weil ich eben nicht diese Organisation hatte und alles unter einen Hut bringen
zu müssen.
Boah,
wenn du sowas sagst,
müssen.
Ist ja der Tod dann auch. Dann alle, oh,
wie kannst du sowas sagen? Genau.
Du willst keine Kinder, du bist froh, keine zu haben. Ich denke mir so, ja, ich will ja mein Leben leben.
Ja, also ich finde das absolut in Ordnung. Und, ich hätte es egoistisch empfunden, wenn ich den Weg gegangen wäre, den ich gemacht habe und hätte Kinder gehabt. Ich hätte mich nicht kümmern können. Ich hätte diese Aufmerksamkeit nicht schenken können. Und andere mögen damit fein sein, wenn sie eine Nanny-Betreuung für ihre Kinder haben und machen ihre Arbeit. Aber ich glaube, man ist immer zerrissen auch. Ist man beim Job, will man gerne beim Kind sein? Ist man beim Kind, will man gerne beim Job sein? Ne?
Ja.
Es ist immer diese Zerrissenheit. Und wir müssen uns einfach eingestehen, dass man nicht alles zu 100% haben kann. Und das muss man auch nicht. Und wenn man alles hat, leidet trotzdem irgendwie die Seele vielleicht auch ein bisschen darunter, würde ich
sagen. Es sollte auch einen Führerschein geben für Eltern. Also manchmal, wenn man da sieht, dann denke ich mir auch so, warum ist das, also was ist das für eine Erziehung? Das ist so, weiß ich nicht, ich finde, es muss nicht jeder Kinder bekommen auch.
Ja, und manche sollten auch keine bekommen.
Ja, das ist so.
Denke ich mir oft.
Ja, denke ich mir so, ja, schlimm. Sollen wir mal eine Frage da rausholen? Ich will mal wissen, was da für Fragen drin sind.
Ja, komm, wir bringen mal Pep in unsere neue Beziehung.
So, warte mal.
Kommst du ran?
Hä? Komm da raus.
Kenne ich auch noch, das ist wie früher, ne? So diese Kaugummi-Automaten. Geht nichts?
Geht nicht.
Oh nein.
Raschel mal da dran, ob das besser. Was du mal?
Ah, du meinst, ich soll es probieren, die Abteilung Gewalt. auch Gewalt, keine Gewalt ist auch keine Lösung.
Oder muss man es ganz durchdrehen? Nee, ne?
Ja, nicht, dass es kaputt macht. Nee, das ist, nee, lieber nicht du.
Aber guck mal, wir können es oben doch einfach aufmachen und dann ja, rausnehmen. Machen wir, ne?
Weil ja. Ich war mal bei einer Bambi-Verleihung, beziehungsweise es war Tribute to Bambi.
Hast du den Bambi kaputt gemacht?
Und da war ich auf einem Mercedes war der Sponsor und es war so ein Bobbycar. Und für jede Runde, die man gefahren ist, gab es dann Geld für ein Herz für Kinder. Und ich habe den Lenker so brachial umgedreht, dass der Lenker abgefallen ist. Es war mir so peinlich, ey.
Powerfrau. Wirklich? Auch so ein schlimmer Begriff immer.
In dem Moment war es eher peinlich, Frau. Willst du lesen?
Wie du magst, ganz auch.
Ich stell dir mal eine Frage.
Ist ja für uns beide auch.
Du, das haben die aber wirklich ganz schön tricky. Boah,
der mir auch so.
Nee, trau ich mir nicht. Das. Warte mal. Oh, wow.
Kannst du es auf dem Tisch so draufdrücken, dass das so einmal so...
Ja. Mach du mal. Ah, ja. Du bist feinfühlig. Siehst du, das hat total, man mir immer gesagt, Regina, total. Mehr Gefühl. Mehr Gefühl. Eigentlich ist es jetzt deine Frage. Du guckst aber
ich
schon
stell's dir ja jetzt. Nee. Pinkelst du unter der Dusche?
Ob ich unter der Dusche pinkle? Nee.
Doch,
mach
ich schon, muss ich sagen.
Ja? Nee, ich mag mich selbst nicht anpinkeln.
Aber ich pinkel mich nicht selber an. Das ist doch dann, ich pinkel ja woanders hin.
Also mir ist es eher dann so, dass ich mich eher anpinkle. Ich glaube, das
ja,
ist...
Ja, stimmt. Das wenn ist, du aber die Hocke gehst, nicht.
Ja, das mag ich nicht. Wobei ich schon gelesen habe, dass es total gesund sein soll. Ne?
Also, das habe ich auch. Ich weiß, ich hatte mal als Kind Schwimmwarzen, weil ich im Pool vom Nachbarn schwimmen gewesen bin. Und der hatte das wohl. Und das ist auch über... Dann habe ich die überall bekommen. Und die wurden erst so wie so weggerieben immer. Ja, oder so abgekühlt mit so Kälte. Und dann war das so viele, dass die hinterweg gebrannt werden mussten im Krankenhaus, richtig? Und da musste ich mich auch mit Urin immer Mama immer den Morgenurin musste ich dann so.
Ja, also das mag ich an mir, an meinem Körper nicht, deswegen pinkle ich auch nicht in die Dusche.
Putzt du deine Zähne in der Dusche? Das machen ja auch manche nicht. Beim Duschen Zähne putzen? Auch nicht.
Kann ich auch nicht leiden. Ich mache alles so separiert. Bei mir bekommt jedes Körperteil die Aufmerksamkeit, die es verdient, verstehst du?
Du putzt dann aber bevor du, oder machst du in der Dusche Zähne putzen?
Ich mache zuerst Zähne putzen. Ja, elektrische Zahnbürste, alles schön rein und sauber. Und dann gehst du in die Dusche.
Bist du morgens oder abends Duscher?
Ich bin morgens Duscher.
Ich auch morgens. Ja. Das sagen manche auch, die finden das komisch, vom Tag ins Bett so dreckig zu gehen. Dann denke ich mir so, na, wenn ich jetzt irgendwo warm was gemacht habe, gehe ich auch abends duschen. Aber
ja, also...
Ich finde morgens was, duschen, damit ich so
wach
werde auch.
Wenn ich noch was Spezielles vorhabe, dusche ich mich auch zweimal. Also geht es schon wichtig, finde ich.
Ist so. Okay, wir noch
okay,
mal raus.
Okay, jetzt komm.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich nochmal dran. Aber du bist der Techniker, du musst es jetzt wieder für mich... Klar, siehst du?
Ja, einfach zusammendrücken.
Ah, so.
Oh mein Gott.
Trommelwirbel. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich die Frage nicht gekriegt.
Du musst ja auch beantworten.
Nee, muss ich nicht. Bist du schon mal fremdgegangen?
Nee. Boah, wie du mich so anguckst so lange. Glaubst du, ich lüge?
Hä?
Nee, ich guck schwöre. Grad. Nee, noch nie.
Oh, die Schwörer, das geht eigentlich gar nicht. Gell? Nicht schwören.
Warum? Ist bei mir dann, wenn ich immer wirklich die Wahrheit sage, damit man mir glaubt.
Oh, das war bei uns im Boxgame immer so. Hey, ich schwöre, ey.
Ja. Nee, ich schwöre nur, wenn ich wirklich auch die Wahrheit sage.
Okay, aber ganz ehrlich, ich glaub's ja auch nicht. Nee. Ich sehe dich an und...
Also ich hatte mal einen Partner, der hat angefangen, mich zu daten und der hatte noch... Also der wollte sich mal mit mir treffen. Es war während... wir haben zusammen im Musical gespielt und da bist du ja eh in so einer Bubble irgendwie so eingefärchter. Und dann war der so flirty die ganze Zeit und dann war ich so, du hast doch einen Partner. Ja, und dann weißt du, das ist doch voll gemein dem Gegenüber, ich möchte das nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn der das beendet, dann können wir anfangen, uns zu treffen. Und dann hat er das auch beendet gehabt. Aber ich dachte mir, das ist ja voll gemein. Und dann dachte ich mir auch so, wenn ich jetzt mit dir hier schlafe oder rummache, dann kommt ja der Partner zu einer Show.
Don't fuck the company.
Ja. Ja.
Ist so.
Hattest du was mit einem Boxer mal? Don't fuck the company.
Habe ich ja jetzt nicht gesagt, dass das der mal.
Dann
hallo,
du direkt
es gibt
Nein
ja,
gesagt.
Es gibt verschiedene Boxställe. Also, ne? Der muss ja nicht aus meiner Herde kommen.
Ach, das stimmt. Stimmt, dann ist das jemand, gegen den du gar nie antreten könntest dann oder würdest, ne?
Ich trete ja sowieso nicht gegen Männer an, ne? Außer es sind so
geht das gar nicht Komiker. Dann, wenn das so Männer sind quasi?
Nein, nein. Steffi Graf wird ja auch nicht gegen Boris Becker spielen. Also Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Frauen sind körperlich anders, Männer sind
auch nicht, wenn
auch
die
anders.
Das gleiche Gewicht oder so hätten oder irgendwie...
Nee, m-m. Nee. Okay. Das wird einfach getrennt und das ist ja auch richtig so.
Und hast du mal jemanden so festgeschlagen, dass sie leid hat danach? Oder wenn jemand dann K.O. gegangen ist, hast du danach ein Empfinden gehabt von, oh Gott, das tut mir voll leid? Oder war es sofort
ja,
so ein Siegerempfinden?
Ja, ich hatte mal eine Gegnerin, die habe ich so getroffen, die lag 3 Minuten am Boden und stand nicht mehr auf und hat sich kaum noch bewegt. Die hat dann Sauerstoff und alles bekommen, ist der Rettungsdienst, der Arzt, alles sind reingekommen. Das war so ein Moment, da hatte ich das erste Mal Angst um meine Gegnerin. Und Gott sei Dank, nach Sauerstoff und allem ist sie wieder aufgestanden.
Und dann war aber auch nichts im Nachhinein irgendwie, oder?
Ja, also natürlich hatte die dann noch Untersuchungen, alles, aber soweit ich weiß, war da nichts Bleibendes. Aber das sind Schreckmomente. Das wünscht man sich nicht. Also so sehr man sich Siege wünscht, man will nicht über Leichen gehen.
Nein,
zumindest
du weißt,
ich nicht. Ne?
Also ja
das ist
so indirekt.
Aber Leute müssen sich einfach immer dessen bewusst sein, dass wirklich Boxer teilweise auch ihr Leben aufs Spiel setzen.
Wo hast du sie getroffen?
Die habe ich getroffen am Körper. Das war ein Aufwärtshaken. Und,
Aufwärtshaken so?
Ja, genau. Ja. Und das war genau in dem Moment wahrscheinlich, wo sie auch Luft geholt hat und auch an der Rippe. Und das muss so schmerzhaft gewesen sein. Also die lag wirklich, also es waren fast 3 Minuten. Ne? Keine Bewegung, nichts.
So einfach so ohnmächtig
ja,
geworden.
Ja, ohnmächtig
sofort.
Geworden alles. Und ja, das sind dann die nicht schönen Seiten. Ne? Komm, lass uns noch.
Ja.
Ich stelle dir noch eine Frage, weil...
Du hast die Frage ja nicht beantwortet auch, ne?
Doch, habe ich. Ich habe gesagt, könnte schon sein, dass ich mal was mit dem Boxer hatte.
Nee,
aber
die Frage, die
auf
deinem Zettel stand.
In meinem Stall. Ja, komm, wir nehmen jetzt eine neue Frage. Pummelapuppe. Okay. In wen warst du in deiner Kindheit verliebt?
Wie in wen?
In wen? Gibt es jemanden,
viele.
In den du... Ja, aber ist dir jemand... An wen denkst du jetzt spontan, der in dir im Gedächtnis
geblieben
ist? Also
Kindheit.
Na, Kindheit heißt, dass du da noch keine Partnerbeziehung oder Sonstiges hattest.
Boah, wüsste ich jetzt nicht so direkt, dass ich so auf jemanden ganz lange... Ich hatte jetzt nicht so jemanden, wo ich so ganz lange so einen Crush hatte in der Schule, mehrere Klassen. Sowas hatte ich nicht. Hattest du sowas?
Naja, also so in der Schule, da hat man jede Woche mal jemand andere. Da war man so immer mal so und so verliebt.
Doch, ich war mal in eine verknallt von der Schule, von der anderen Schule. Und wir hatten immer eine Tanzschule damals, die hieß Tanzschule Schmidt-Hutten in Herne. Mhm. Und das war voll krass, weil das wurde auf einmal total modern, dass alle Tanzkurse gemacht haben, aus ganz Herne und Umgebung. Und dann haben alle so richtig so Standardtänze und hier so Lateintänze gemacht. Und dann hatten die immer samstags so Motto-Partys. Und da waren immer alle und auch die Coolen, das war voll angesagt. Und dann hatten die mal so Partys und da war eine, in die war ich voll verschossen. Und wir hatten mal so eine Flirt-Valentinstagsparty oder sowas. Und dann konnte man auf dem Zettel und so seinen Zettel schreiben. Das habe ich dann auch gemacht.
Willst du mit mir gehen?
Nee,
ja,
da war
nein.
Sowas wie so, man konnte sowas sagen, ja, ich würde gerne mit dir reden oder sowas. Mhm. Und dann hatte ich mit dir auch mal ein Date. Nee.
Wollte ich dich jetzt gerade fragen, also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu persönlich, aber hattest du mal was mit einer Frau?
Sex hatte ich nicht mit einer Frau, nee.
Okay, hatte ich nie interessiert.
Das ist so komisch.
Weil normal ist ja auch wie mit dem Essen, ne? Man muss ja alles mal probiert haben, um zu wissen, ob es einem schmeckt oder nicht.
Nee, finde ich nicht, weil wenn das gar kein Interesse, ja. Also, weil ich hatte, es ist mir in den 30ern erst aufgefallen, dass ich eine Freundin hatte und mit der war ich auch richtig verschossen, da war ich aber so 17, 16, 17 und mit der war ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich da zusammen war. 6 Monate, keine Ahnung. Und ich fand Knutschen voll cool. Ich habe voll gerne mit der geknutscht und hatte die voll gerne in meiner Umgebung, habe voll gerne mit ihr so Sachen unternommen. Und mir ist dann aufgefallen, jetzt erst, dass ich aber nie das Bedürfnis hatte, ihr so an die Brüste zu fassen oder so. Oder dass ich mal das Bedürfnis hatte, woanders hinzufassen und so zum Sexakt zu kommen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Da dachte ich vielleicht im Nachhinein, ah ja krass, vielleicht war das so körperlich, dass mich das gar nicht so angezogen hat. Aber ich habe es dann nicht gewusst. Aber ich habe auch da in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht damals. Ich dachte nicht, oh, ich könnte mal den Busen fassen. Oder aber erst, dass ich dann dachte, ah, vielleicht habe ich das hat schon diese Homosexualität eine Rolle gespielt, aber ich habe es für mich noch nicht so wahrgenommen vielleicht.
Aber es gibt ja auch so Prominente. Also ich war immer total verschossen in Morten Harket von Aha.
Echt?
Ja, den fand ich toll.
Hast du den mal gesehen in echt?
Ja. Nee, den habe ich nicht in echt gesehen. Vielleicht besser so.
Hattest du mal was mit einem Celebrity? Also muss nicht sagen, mit wem, aber hattest du mal was so, dass du mit jemandem so was hattest, der so bekannter war?
Nee, das sage ich jetzt nicht.
Nee, nicht mit wem. Aber ob du das hattest, nicht mit wem.
Nächste Frage. Da bin ich nicht so offen wie du. Das gibt ja
ich bin
so
ja auch nicht offen.
Ah, doch, aber du bist schon offen.
Findest du, dass ich offen bin?
Ja, ich finde, du bist sehr ehrlich.
Aber wir haben die gleichen Fragen beantwortet.
Ja. Also bei mir ist tatsächlich so, ich bin so ein bisschen gebranntes Kind mit dem Privatleben. Also ich habe immer...
Aber so private Sachen würde ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht preisgeben.
Okay.
Ich glaube, man hat dann schon so eine... Zum Beispiel habe ich in meinem Podcast gibt es am Ende so eine spicy Frage. Das ist auch so eine sexy Frage.
Okay.
Aber das ist so eine sexy Frage. Da ist sowas wie, wann hattest du dein erstes Mal oder was war dein wildester Kuss? Es ist gar nicht so intim. Vielleicht ist trotzdem das erste Mal intim natürlich. Aber es ist nicht, was ist deine Lieblingsstellung oder sowas.
Ja,
und das würde ich auch nicht beantworten. Zum Beispiel, weil ich finde, so da ist trotzdem eine Grenze. Also, ich finde, das ist ja sowas, was man ja auch preisgibt und so.
Ja, das stimmt schon. Aber hattest du auch so einen Promi, wo du sagst, den finde ich richtig toll? Also optisch.
Boah,
jetzt.
Ja, jetzt Jonathan optisch. Bailey von Wicked. Der hat bei Jurassic World ja auch mitgespielt. Und dann durfte ich mit dem so ein Foto machen. Und ich hatte schon das Gefühl, der hat ein bisschen mit mir geflirtet. Der hat ganz viele Fragen gestellt und mir ganz viele Komplimente auch gemacht. Dass ich ja so was ich anhabe, so gut ist die Brille, so gut aussieht. Und ich habe das Witzige war, dass jemand das gefilmt hat und dann hatte ich dieses Video davon. Und dann war ich so. Der guckt mich auch so ganz oft an und dann bildet man sich das auch einfach an. Aber den fand ich schon sehr, der war auch super nett, muss ich sagen. Und ich finde, der ist auch wirklich gut, also in dem, was er macht.
Hast du ein Beuteschema?
Nee, ich glaube nicht so richtig. Wenn ich jetzt so Ex-Freund, vielleicht sind die alle anders aus.
Also ich tendiere schon bei Männern wirklich sportiv und groß.
Groß? Was heißt denn groß? Größer als du oder richtig groß?
War schon so ab 1,80.
Ah ja, okay. Ich habe mal jemanden gedatet, der war über 1,90.
Oh.
Und ich hatte mal einen Partner, der war auch 1,90. Und
ich auch.
Ich fand, das war mir unangenehm. Das hat mich verunsichert. Das fand ich ganz komisch. Und ich glaube, das hat er auch gemerkt. Dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen daran gescheitert. Ich war so sehr verunsichert, dass ich dachte, das ist auch so ein Ding, das ich so bei mir so noch finden muss. Ich denke immer von außen betrachtet. Mhm. Was könnte jetzt von außen... Oh Gott, was denken die, der ist so groß, wie sieht das von außen aus? Total bescheuert, was
das
denken
ist ja
die jetzt?
Ist egal, ne?
Ja, so komisch.
Komisch, dass man immer noch so unterschwellig Rücksicht nimmt auf die Umwelt, ne?
Komisch, dass
das
auch nicht
aufhört.
Das
kriegt man nicht raus. Ja. Also ich glaube wirklich, dass uns das schon mit in die Wiege gelegt wurde.
Ja, ne?
Dass wir immer drauf achten, was andere von einem denken. Und selbst wenn sie nichts sagen, man spürt Blicke.
Ja, aber ich frage mich, wenn Leute ja wirklich so ganz so selbstbewusst sind und die sagen, nee, mich juckt das gar nicht, ob das die wirklich gar nicht interessiert oder ob das...
Machen sich auch manche was
du?
Vor, glaube ich. Also
glaubst du nicht, dass manche so richtig sind, es ist mir einfach völlig egal?
Doch, glaube ich schon. Bin ich ja inzwischen
auch so,
dass ich sage, mir ist es wirklich egal. Aber es war schon ein langer Weg. Also muss ich sagen, dass so wie ich jetzt bin und meine Vorstellung und das verteidige ich nicht mehr. Ich bin, wie ich bin. Und das
aber als du zum Beispiel mit Boxen angefangen hast, hast du ja gesagt, dass du dann manchmal das Gefühl hast, es ist ja so ein sehr maskuliner Beruf und so. Hast du dann das Gefühl gehabt, du musst dich so fraulicher anziehen oder mehr schminken, dass du irgendwie was beweisen
so.
Wolltest?
Du warst
eh
ich
so.
Ich war so.
Ah, ja, okay.
Und das hat ja
dann warst
gar
du gar
nicht
buschikos.
Genau.
Deswegen hat das gar nicht...
Das,
ah, ja,
das hat gar nicht gepasst.
Ach, lustig.
Ne? Weil auf der einen Seite habe ich einen Männersport gemacht und auf der anderen Seite war ich aber trotzdem diejenige, die sich gern geschminkt hat. Und auch gern schön gekleidet hat. Also total das Gegenteil. Ich habe in keine Schublade gepasst. Und ich glaube, das war dann auch letzten Endes auch Teil meines Erfolgs. Weil jetzt stell dir mal vor, ich wäre eine Boxerin gewesen und wer hätte voll maskulin ausgesehen. Ich kann dir sagen, ich wäre nicht zu vermarkten gewesen. Ich hatte,
traurig. Ne,
weil ich hatte eine Kollegin auch in Hamburg. Und die war sehr maskulin, war aber eine mega Boxerin.
Aber das ist doch voll traurig, dass sie dich so direkt so
ja, und
so
der haben sie aber gesagt, ja,
so
der haben sie gesagt, wir können dich nicht vermarkten. Musst du dir mal vorstellen.
Boah, du bist direkt so als Sexobjekt dargestellt auch, ne? Das ist richtig gemein.
Ja. Naja, man hat mich jetzt nicht als Sexobjekt
dargestellt.
Aber du
bist ja trotzdem direkt so wie so, obwohl du so gut bist und talentiert bist, sag trotzdem, äußerlich musst du ja trotzdem so sexy und fraulich sein.
Ja, natürlich. Also natürlich, wenn du erfolgreich bist als Boxerin und du machst dann auch noch zum Beispiel Fotos für den Playboy, das habe ich ja
gemacht. Wann hast du das gemacht und wie alt warst du denn da?
Da war ich Mitte 20. Ne?
Ach krass.
Mitte, Ende 20.
Und hast du lange darüber nachgedacht?
Ich habe lange darüber nachgedacht. Aber ich habe mir gedacht, ich bin erfolgreich. Es war eine Star-Fotografin, die Gabo. Und ich durfte entscheiden, was, wie und was
hat man alles gesehen oder, ne, hat man nur Brust gesehen?
Nee, man hat nicht alles gesehen. Also untenrum hast du nichts gesehen. Ja, und das war einfach auch mein Anspruch. Und es war hochprofessionell. Und gucke mal, wenn ich in den Ring gestiegen bin, wenn ich im Fernsehen war, ich war blutverschmiert, ich hatte Vaseline im Gesicht, die Nase war rot, die Haare streng zurückgeflochten. Ich sah immer kacke aus, wenn ich im Fernsehen war. Und ich wollte einmal schön sein. Das war mein Antrieb.
Aber ist das ja auch so ein Beweis wieder, weißt du, dass man so denkt.
Aber der war für mich. Ah, ja, okay. Der war für mich. Und deshalb habe ich es gemacht und ich war zuerst erfolgreich und habe dann Playboy-Bilder gemacht. Und auf diese Reihenfolge lege ich viel Wert. Ja, also ich habe es nicht gemacht, um Aufmerksamkeit zu generieren, sondern das habe ich mir rausgenommen, als nettes Goodie, mich mal von einer anderen Seite präsentieren zu dürfen. Ja, und damit, muss ich sagen, waren dann auch alle fein. Mir hat es niemand übel genommen. Aber es war schon auch ein Risiko, ne? Ist doch klar. Ne? Würdest du ein erotisches Shooting machen?
Nee. Ich finde, was heißt ein erotisches Shooting? Was würde man da sehen? Po oder würde man auch vorne sehen?
Po und nein, also bei einem Mann vorne auf gar keinen Fall.
Nee, ne?
Nee.
Ja, dann glaube ich.
Also ich finde, es muss noch ästhetisch sein, ja. Weißt du?
Ich finde manchmal auch so ein unerregter Penis sieht das auch manchmal auch nicht so ästhetisch aus.
Also sind wir mal ganz ehrlich, nee. Ich finde nichts Schlimmeres als Sauna und FKK. Wenn
gehst
da
du
das,
nicht, aber
wenn,
gehst du gerne in Sauna?
Das Ganze, ich gehe in die Sauna.
Aber wirst du nicht oft erkannt? Wie ist denn das mit Erkennen bei dir so?
Ja, ich werde dann schon auch mal erkannt und wenn es dann halt blöd läuft, ne, dann sitzt man halt da irgendwie auf seinem Handtuch. Ich habe dann immer so ein bisschen die Knie vor mir, winkel die dann so an, dass ich so da sitze. Na, aber ist dann natürlich schon doof.
Ich finde, Sauna ist schon krass mit Erkennung.
Ne,
so.
wenn man dann angesprochen wird, sie sind doch die Frau so halmig oder ne, so.
Man ist so nackt und ist voll so verletzlich. Und
so verletzlich, voll.
Schwitzt grad voll.
Weißt du, so. Ja. Ne, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, nackte Menschen sind ja per se nichts Schönes. Ne? Also
du, aber komm,
so dieses
also
Gehänge.
Schon,
ja, aber jetzt sind wir doch auch mal ehrlich. Die sehen ja jetzt nicht alle aus irgendwie wie Markus Schenkenberg oder sonst irgendwelche Models, sondern die Realität sieht
schon anders
aus. Aber ich
finde schon, so normale
aus,
Körper,
ne,
sind auch schön. Findest du nicht? Findest du nur sportliche Körper schön?
Nee, das auch nicht. Aber prinzipiell finde ich jetzt so,
gerade
bei einem Mann das Gehänge oder wenn ich jetzt mit meinem Naturbusen, sieht es vielleicht auch nicht immer unbedingt schick aus. Also ich glaube, wenn man nicht perfekt in Pose gesetzt
ist. Aber ich glaube auch,
in
der Sauna, da geht es ja auch nicht darum, dass du schön aussiehst. Nee. Ne? Da ist ja einfach... Ich bin ich einfach und das geht ja einfach so, alle sind ja quasi gleich in der Sauna, geht's ja nicht um irgendwie.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich sag nur, prinzipiell ist es jetzt nichts, wo ich sage.
Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe bei so Datings oder bei so Beziehungen und so, habe ich nie darauf geachtet, wie so der Körper ist. Das war natürlich ein schönes Gimmick, wenn das der Fall war, aber ich habe immer eher so, also ich gucke immer aufs Gesicht und auf Look. Jetzt auch gar nicht, ob jemand teuer angezogen ist, aber ob der cool angezogen ist.
Die Gesamterscheinung. Ja. Also so ist bei mir auch. Also bei mir braucht ein Mann auch keinen Sixpack. Also ich verlange jetzt nichts, was ich selbst auch nicht habe. Ja, also man muss ja auch gucken, mit was man selbst in die Waagschale wirft, sage ich jetzt mal. Ne? Nein, da muss man schon realistisch sein. Aber so ein bisschen Sport darf auch ein kleiner Bauch sein. Das stört mich nicht. Aber so ganz unsportlich.
Ja, man muss ja auch schon auch ein bisschen was trotzdem für sich tun. Ne? Das ist ja jetzt. Aber datest du, bist du so, dass du so mit so Dating-Plattformen oder datest du so im echten Leben jemanden kennen? Oder?
Okay, ich verrate jetzt was. Ich war in meinem ganzen Leben
auf einem Date. Das stimmt nicht.
Noch auf keiner einzigen Dating-Plattform. Ich war noch nie auf Bumble, ich war noch nie auf
Tinder
was es nicht alles gibt, Raya. Noch auf keiner einzigen Plattform.
Und wo würdest du dann so Leute kennenlernen?
tatsächlich bin ich so ein klassischer Typ. Ich mag es immer noch gerne, wenn man weggeht und man lernt sich irgendwo in der Kneipe, in einem Club oder irgendwo im normalen Leben kennen. Mhm. Also ich mag das auch gerne, wenn man sich anschaut und man lächelt noch miteinander. Man ist ein bisschen flirty. Und das ist vollkommen abhanden gekommen, finde ich heutzutage. Also was mir auffällt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, und da nehme ich mich ja manchmal auch gar nicht aus, hat jeder sein Handy. An der Bushaltestelle, am Hauptbahnhof oder sonst immer. So. Niemand steht überall, einfach ja. mal so da und guckt aufmerksam durch ja. die Gegend. Die meisten haben ihr scheiß Handy dabei. Und genauso ist es bei Konzerten. Ja. Also es ist doch wirklich, es ist doch nur noch der Beweis, dass man dabei war und man zeigt es.
Das ist ja, wie kann ich ein Foto mit dir haben? Das ist auch nur der Beweis, dass ich ein Foto mit dir habe.
Ich könnte mit dir echt so stundenlang weiter.
Machen wir ja noch, wir reden ja noch 3 Stunden. Können wir machen noch eine Frage, bevor wir hier Schluss machen?
Eine Frage.
Eine Endfrage für die letzte, für die.
Eine Endfrage?
Ich glaube, du musst es so zusammendrücken, einfach so seitlich. So, guck mal, dass du es so ploppst, so.
Ah.
So einfach, ja.
Hey, ich lerne Technik von Nico.
Wie aus dem Glückskeks.
Letzte Frage. Okay. Was gefällt dir an dir?
Oh mein Gott.
Peinlich schon wieder, ne?
Nee, gar nicht peinlich, aber super schwierig, finde ich. Ich wüsste sofort Sachen, die mir nicht eingefallen. Ist doch auch traurig.
Ja, es ist traurig, ne? Mir würden auch sofort Dinge an mir auffallen, die ich nicht mag.
Ich glaube, ist das so äußerlich oder so generell jetzt? Einfach generell, ne? So.
Steht jetzt nicht da.
Also ich glaube, generell ist, glaube ich, so das Ding, dass ich ja immer diesen Traum hatte und dass ich so zielbewusst war und den ich aufgegeben habe, obwohl ich ja, man ist ja trotzdem manchmal nicht der Einzige, der an einem glaubt, aber man hat ja, sieht ja trotzdem die anderen, die jünger sind, die dann schon erfolgreich sind und irgendwann fragt man sich ja, bin ich delusional oder habe ich eine falsche Wahrnehmung, dass das irgendwie nicht funktioniert hier? Ich glaube trotzdem, dass ich so dran geblieben bin. Und dass ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Ex auf dem Bett saß, dass da während der Corona-Zeit, ich hatte gar keine Kohle auf dem Konto und habe dann gesagt, das muss nächstes Jahr klappen, das muss wirklich funktionieren, das kann doch nicht wahr sein. Und dass das dann wirklich alles so geklappt hat. Und auch so, ich habe, glaube ich, ein gutes, ich glaube, ich bin, was mir gefällt, ist mein Bauchgefühl. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl, was Jobs angeht. Mhm. Das habe ich ganz gut, was ich absage, was ich annehme. Das habe ich beim Dating leider nicht. Ich glaube auch, dass ich das da auch habe, aber ich höre nicht drauf. Ich höre schon nicht auf die Warnung und bin so, ja, da stimmt was nicht, aber das wird sich schon ausgehen. Da höre ich nicht so drauf.
Bauchgefühl ist aber auch bei mir ganz wichtig. Mhm. Also es, ne, ich habe echt auch schon viele Entscheidungen aus meinem Bauch heraus getroffen und es waren wirklich zu 95% die richtigen Entscheidungen.
Ist so. Wer weiß, warum Mastinger nicht geklappt hat.
Ne? Ja, wer weiß.
Ja, ich glaube schon, dass das alles immer so ist, wie es kommen soll auch.
Ja, glaubst du wirklich, dass alles aus einem Grund passiert und dass alles so kommt, wie es kommt? Glaubst
also
du das
ich glaube
wirklich?
Auf jeden Fall, ohne Fleiß kein Preis. Und das, ich glaube auch, wenn du dir nicht den Popo aufreißt und dafür arbeitest, dann geht das auch nicht in Erfüllung. Mhm. Vielleicht hast du Glück noch und siehst unfassbar krass aus und wirst auf der Straße angesprochen und du wirst zum Star gemacht. Ja, aber ich glaube auch, sobald du, also wenn du dafür ackerst, dann kann das auch in Erfüllung gehen. Auch wenn das dann 20 Jahre dauert, 5 Jahre dauert, aber ich glaube, man muss schon da was für tun. Mhm. Das ist ja bei dir auch, wenn du nicht trainiert hättest und weißt du, dann nicht dran geblieben wärst. Also ich glaube schon, dass alles kommt, wie es kommen soll.
Das kann sein, aber dieses alles passiert aus einem bestimmten Grund, ja, das hinterfrage ich manchmal, weil es gibt wirklich auch Dinge in meinem Leben, da sage ich so, ja, alles ist eine Erfahrung, aber es gibt auch Dinge, auf die hätte ich gern verzichtet.
Aber die machen dich ja dann auch aus, ne?
Die machen mich auch aus, ja.
Was magst du besonders an dir? Oh mein Gott, wir sind so traurig.
Also äußerlich fällt mir das auch schwer, weil ich jetzt nicht sagen würde, dass ich irgendwie mich jetzt besonders hübsch oder schön finde, aber...
Findest du nicht?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde mich als ganz normaler Durchschnitt bezeichnen, was ja eigentlich in der heutigen Zeit auch schon irgendwie wieder so ein Schimpfwort ist irgendwie, ne? Aber ich finde nicht, dass ich mich jetzt äußerlich durch was Besonderes hervortue, aber ich glaube trotzdem, dass ich... guten Charakter habe, dass ich gute Charaktereigenschaften habe, dass die zumindest überwiegen, das glaube ich schon.
Ah ja. Ich finde, du hast sehr schöne Augen.
Das, danke.
Ja, ist eine gute Augenfarbe und der Schnitt der Augen.
Okay, ja. Das freut mich.
Guck mal, ist doch ein guter Abschluss für die erste Folge. Oder? Hat mich gefreut auf jeden Fall.
Ja, ich fand es spannend und bin schon aufgeregt auf unser nächstes Gespräch.
Ja. Dann schaltet ein beim nächsten Mal.
Gut. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Tipp.
Kennst du Almania? Also die Serie? Die gibt's jetzt auch als Game für dein Smartphone oder Tablet. Du bist der Main Character und entscheidest, ob du mit Lehrer Stimpel für Ordnung in der Schule sorgst oder mit Osman und Co. das Chaos regieren lässt. Egal wie du dich entscheidest, mach die Schule zu deiner und challenge dich in witzigen Sidequests. Lad dir jetzt den wahrscheinlich verrücktesten Schulsimulator aller Zeiten runter im App Store oder bei Google Play. Und versprochen, keine Ads, keine versteckten Kosten, nur Aura und Liebe. Dank deines Rundfunkbeitrags.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Ich fand's total spannend und bereichernd und ich muss sagen, die Zeit, die ist sofort verflogen. Mir sind so viele Fragen eingefallen und ich finde, der Nico ist wirklich eine spannende Persönlichkeit mit ganz viel Wärme. Das habe ich auf jeden Fall gespürt.
Ja, total aufregend. Also ich kannte natürlich Regina aus TV schon und aufgrund ihrer Boxkarriere, aber es war so ganz schön nochmal so andere Sachen kennenzulernen. Ich glaube, ich freue mich noch auf so eine verletzliche Seite. Ich fand interessant, dass sie gesagt hat, dass ich so viel preisgebe. Dabei hatte ich gar nicht das Gefühl, dass ich so viel verrate. Das fand ich ganz interessant, dass sie meinte, dass ich so ehrlich bin. Und dann war ich so, bist du nicht ehrlich? Oder was willst du mir sagen?
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion: Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion: Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin: Maximiliane Hecke. Line Producer: Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Maxi Stumm und Amelie Kern.